Vielen Dank für die Begrüßung und für die Einladung überhaupt zu dieser Ringvorlesung. Wie Herr Ackermann eben schon gesagt hat, habe ich hier mal 5 Jahre gearbeitet, oben am Renthof in der Physik. Kenne also die Stadt noch ein bisschen, aber es ist irgendwie 15 oder so Jahre her, bis 20. Von daher musste ich mich jetzt auch ein ganz klein bisschen neu wieder orientieren. Ich erzähle Ihnen da nicht mehr sehr viel über mich, weil eben schon einiges gekommen ist. Aber wer Literatur haben möchte, das ist hier aufgelistet, kann mich hinterher noch mal ansprechen. Ja, komm. Ah ja. Hier eine kleine Übersicht, was ich Ihnen in der nächsten knappen Stunde erzählen möchte. Nach einem kleinen Hinweis auf das Verhältnis zwischen Informationstechnik und Militär oder Krieg in der Geschichte werde ich auf aktuelle Entwicklungen und Trends in diesem Bereich eingehen. Ich werde ein paar grundsätzliche Fragen der internationalen Sicherheit, der Probleme, die sich da ergeben und der Auswege, die es gibt, darstellen. Werde auch ein bisschen darüber reden, wie man Informationswissenschaft und Informationstechnik direkt für Abrüstung und Frieden einsetzen kann. Vielleicht mal die Frage, ist hier jemand aus der Informatik, studiert oder arbeitet? Na, immerhin, hallo, ich mache da nachher ein paar Vorschläge. Werde schließen mit einem kleinen Ausblick auf die Verantwortung für Frieden in der Informationstechnik. Wenn wir mal mit der Geschichte anfangen, einerseits kann man natürlich sagen, schon die Brieftauben und die reitenden Boten waren Informationstechnik, aber so richtig Technik fängt es dann doch erst etwas später an. Und eine der Schlüsselentwicklungen dort war die Frage der Entschlüsselung und der Verschlüsselung von geheimen militärischen Botschaften. Bekannt geworden ist die Geschichte mit dem deutschen Verschlüsselungsapparat Enigma, bei dem die Briten relativ früh nach Beginn des Zweiten Weltkriegs dann doch mitlesen konnten und dann über die deutsche U-Boot-Kriegführung doch im Wesentlichen informiert waren und auf die Art und Weise eine ganze Reihe von Konvois über den Ozean bringen konnten von den USA nach Westeuropa, nach England, die sonst vielleicht abgeschossen und versenkt worden wären. Dort hat insbesondere ein Informatiker und Mathematiker, Alan Turing, eine große Rolle gespielt, über den es ja auch Biografien und sogar ein Theaterstück gibt. Ein gewisser Sprung. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die ersten Großrechner im Wesentlichen entwickelt, wenn man mal von dem bei Herrn Zuse im Wohnzimmer hier in Berlin absieht. Die wurden im Militärauftrag direkt entwickelt und wurden eingesetzt, um ballistische Probleme zu rechnen und insbesondere auch die Prozesse beim Zünden von Kernwaffen zwischen den konventionellen Explosionen und dann der Kompression des Materials und dann die Plasmabildung und so weiter. Und es gibt ein Archiv der US Army, wo es um die Computergeschichte geht, und da gibt es einen interessanten Satz. The purpose of this, soll ich das übersetzen? Der Zweck dieses Archivs ist, zu helfen, der Öffentlichkeit zu helfen, sich daran zu erinnern, dass es die US-Armee war, die Computerrevolution initiiert hat, begonnen hat. Alle modernen Computer sind Abkömmlinge von ENIAC, EDVAC, ORTVAC und Brillesk. Alle von denen wurden konzipiert und gebaut, um dringende Notwendigkeiten der US-Armee zu befriedigen oder zu erfüllen. Also da haben wir den direkten Hinweis, dass die frühe Geschichte der heutigen Rechner praktisch determiniert wurde durch das Militär, insbesondere in den USA, aber dann in den konkurrierenden Staaten, insbesondere der Sowjetunion, mit deutlicher Verzögerung auch. Und dies hielt dann über Jahrzehnte an. Weiterhin war das Militär der Hauptfinanzier der Entwicklung von Hardware und Software, Netzwerktechnik und so weiter. Zum Beispiel wurden die ersten, was man dann immer Supercomputer nannte, 5 Jahre später sind es dann die normalen, aber die Supercomputer sind eben die mit viel Geld gebaut wurden und eben etwas mehr konnten als die gängigen, wurden laufend weiterfinanziert und neu entwickelt für die Entwicklung von neuen Nuklearwaffen, um die Aerodynamik zu rechnen bei Flugzeugen, in Turbinen und so weiter, oder auch um Raketen zu rechnen. Und dann kann man solche Namen nennen wie UNIVAC, CDC 6600, Cray 1 und dann immer so weiter. Und alles dieses kann man heutzutage auch schon in Broschüren, die man übers Internet herunterladen kann, sich angucken. kurze Zeit darauf begann es auch, dass man überlegt hat, es wäre doch schön, wenn Computer nicht mehr so ganze Schränke und Keller und Hallen voll wären mit Riesenkühlung und eigenem Kraftwerk, sondern wenn man sie auch kleiner machen könnte und direkt in Waffensysteme einbauen konnte. Und so begann dann die Entwicklung von kleineren Computern für die Echtzeitsteuerung. Anderer Bereich, ab etwa 1960 wurde in den US-Universitäten Robotikforschung finanziert. Das war im Wesentlichen die Hauptfinanzierung militärisch, nicht? Für alle möglichen Grundlagenfragen der Robotik und dann auch der künstlichen Intelligenz. Die meisten von Ihnen werden wissen, dass das Internet im Grunde einen Vorläufer hatte, der auch eine militärische Geschichte war, das ARPANET. ARPA steht für Advanced Research Projects Agency des US-Militärs. Interessant ist, dass die integrierten Schaltkreise und die Mikrocomputer, von denen wir alle heute einiges in der Hosentasche und auf dem Schreibtisch haben, dass die nicht direkt militärisch entwickelt wurden, sondern dass das eigentlich eine zivile Entwicklung war, aber die setzte auf eine ganze Reihe von physikalisch-elektrisch motivierten Grundlagenforschungen, wo es darum geht, was kann man mit Halbleitern alles machen. Also da hat das Militär eher nur die Vorarbeiten bezahlt und machen lassen und die eigentliche industrielle Entwicklung ging dann mit zivilen Motiven. Mit dieser Entwicklung, wie wir alle wissen, kam dann der Personal Computer und der Massenmarkt für solche Dinge. Ich weiß noch, wie wir damals unser Verifikationsprojekt begannen. 1989 waren wir super stolz, dass wir für 15.000 D-Mark eine 1 Gigabyte Festplatte für Experimente kaufen konnten. Und also heute kauft man 500 Gigabyte oder sowas für 200 Euro oder 150 Euro und so weiter. Also das ist schon, da hat sich schon viel getan. Und durch diesen Riesenmarkt und die großen Umsätze wurde dann den Industriefirmen, die mit Computerei sich beschäftigen, natürlich Intel, aber auch natürlich Microsoft und alle, die dann irgendwie drumherum Netzwerke bauen und alles Mögliche, wurde dann so viel umgesetzt, dass dann auch möglich war, mehr Geld für die Entwicklung neuer Systeme aus dem zivilen Markt zu ziehen, aus diesen Umsätzen, als das Militär je zur Verfügung stellen konnte. Sodass wir dann heute den Effekt haben, dass in der Rechentechnik, Informationstechnik, der zivile Fortschritt schneller eigentlich ist als der militärische und dass das Militär, wenn es gute Rechner haben möchte, im Wesentlichen zivile kaufen muss und es sich gar nicht mehr leisten kann, wie früher eigene CPUs oder eigene Betriebssysteme entwickeln zu lassen. Wenn zwischendurch Fragen sind oder Bemerkungen, dann melden Sie sich gerne. Zweites Kapitel, aktuelle Entwicklungen und Trends in diesem Bereich. Schon ein langer Trend, den wir auch in diesem Buch von 1983 oder ab 81 behandelt haben, ist die Verbesserung der Zielgenauigkeit von Waffensystemen. Da hat nicht nur die Informationstechnik eine Rolle gespielt, auch die Grundlagenphysik. Ich will das Stichwort Trägheitsnavigation mit einem entsprechenden System, was man da sieht, eigentlich hier nur erwähnen. Wer das genauer wissen will, kann mich nachher fragen. Das geht dann ein bisschen in die Physik und die Newtonsche Mechanik. Aber auch schon damals wurde für die Marschflugkörper, die damals neu installiert wurden, jedenfalls in ihrer Langstreckenversion mit Nuklearbewaffnung, wurde diskutiert, dass die Trägheitsnavigation, die mit der Zeit, je länger man ein Ding fliegt, umso schlechter wird, ergänzt werden muss durch etwas, wo man während des Fluges sich aktualisieren kann, seinen Position Fix, wie das heutzutage so halb englisch heißt, beschaffen kann, indem man zum Beispiel gespeichert hat im Rechner das Geländehöhenprofil und wenn das Ding da lang flog und nach unten hat es dann mit per Radarhöhenmesser die Geländehöhe gemessen, seine eigene Höhe wusste es auch noch ungefähr und hat dann im Rechner das Höhenprofil, das gemessene, längs der Trajektorie des Marschflugkörpers verglichen mit möglichen Trajektoren im digitalen Abbild der verschiedenen Höhen des Geländes und dann dadurch geguckt, wo hat es denn gepasst, also Korrelation für die Leute, die das aus der Mathematik her kennen. Später dann wurde direkt sowas wie optischer Szenenvergleich eingeführt, auch zum Beispiel für Marschflugkörper, auch für andere zielsuchende Munition. Und wir alle profitieren auch privat natürlich inzwischen davon. Als Basisnavigationssystem wurden die Satellitenfunksysteme eingeführt, die inzwischen heute ja auch wieder in so kleinen Gerätchen drin sind, zum Teil auch schon in den Mobiltelefonen und die einem erlauben, dann auf 10 Meter genau in 3 Dimensionen eigentlich überall auf der Welt zu bestimmen, wo man gerade ist. Gearbeitet wird aktuell vor allen Dingen an solchen Fragen wie die Erkennung von Zielen. Darauf werde ich dann gleich noch bei der Frage der autonomen Kampfsysteme kommen, weil es reicht ja nicht nur zu wissen, wo man ist, sondern das Militär möchte gerne, wenn es denn schon etwas zerstören möchte, das richtige Objekt oder das richtige Subjekt zerstören. Und wenn das jetzt nicht ein festes Gebäude ist, sondern wenn das sich ortsveränderlich verhalten kann, wie ein militärisches Fahrzeug oder eben eine Gruppe von Soldaten, dann muss man natürlich möglichst auch das militärische Ziel erkennen und unterscheiden von den Autos, die da sonst so rumfahren oder parken oder den anderen Leuten, die da auf der Straße rumgehen. Ein weiteres hochaktuelles Ziel, in das die Streitkräfte in den entwickelten Ländern sehr viel Geld jetzt stecken, ist das, was man mit dem Stichwort netzwerkzentrierte Kriegsführung bezeichnet. Da geht es darum, wenn man so will, die eigene Truppe in allen Einheiten, auf allen Ebenen, Land, Luft, Wasser, verschiedene Befehlsebenen miteinander mit einer Art militärischem Internet- und E-Mail-System so zu vernetzen, dass man, wenn man hier gerade eine militärische Einheit der Landstreitkräfte befiehlt und befehligt und man möchte gerne wissen, habe ich im Moment eine Luftbedrohung, dass man dann schnell sich durchklicken kann sozusagen auf die Luftlage der Luftwaffe, die vielleicht 2000 Kilometer weiter einen Kommandostützpunkt hat, der von AWACS-Flugzeugen Informationen kriegt. Also durch die ständige Zurverfügungstellung aller Informationen, die irgendwie hilfreich sein kann, nach Bedarf der Basis sozusagen, eine viel stärkere militärische Effizienz zu erreichen, als wenn das alles irgendwie zentralisiert und dann wieder über eine Befehlskette nach unten weitergereicht würde. Riesenanforderungen natürlich an die Software dabei und möglicherweise auch Überforderung der Leute, die dann die richtige Information sortieren sollen und damit irgendwie umgehen. Ein Stichwort dabei ist das in den USA, das Global Information Grid, wo es also darum geht, wie gesagt, in so einer Art militärischem Internet Waffenplattformen, Sensoren und Führungszentren zu vernetzen. Und man kann sich schnell überlegen, was da für Probleme auftreten können. Denn einmal möglicherweise, wenn man Videobilder haben will, dann muss sehr viel gesendet werden. Und wenn sehr viele militärische Einheiten sehr viele Videobilder anfordern, dann ist vielleicht der Kommunikationskanal irgendwann mal überfordert. Zweite Frage: Wie stellt man sicher, wenn es jetzt nicht gerade eine Glasfaser- oder Kabelverbindung ist, und das hat man im Militär selten, jedenfalls dann, wenn die Einheiten ortsvariabel agieren, dann funkt man lieber. Aber wie stellt man sicher, dass die Information sicher ist und nicht mitgehört wird und dass sie geschützt ist davor, dass da was Falsches eingespielt wird? Das ist ein Riesenproblem, und das Problem der Informationsüberlastung derjenigen, die damit umgehen sollen, das besteht auch. Ein weiteres Thema, wenn man so will, ein Thema der letzten 5 oder so Jahre, ist das Thema Kriegführung im Internet. Wenn man denn merkt oder weiß, dass die Militärsysteme eines möglichen Gegners stark vernetzt sind und zum Teil eben auch das normale Internet verwenden, dann hat es natürlich militärischen Sinn, zu versuchen, dort einzudringen und mitzulesen, was da an Kommunikation hin und her läuft. Vielleicht aber auch Informationen zu blockieren oder irgendwie etwas zu infiltrieren, falsche Informationen einzuspielen und so weiter. Dieses Stuxnet-Virus oder der Wurm, der neulich vor 3 Wochen oder so bekannt wurde, ist ja so ein gewisses Beispiel, wie sowas schon in Friedenszeiten gehen könnte. Da haben wir ein großes Problem, wenn man denn anfängt zu sagen, ein Internetangriff kann auch ein militärischer Angriff sein. Ist man dann schon gerechtfertigt, sozusagen physisch zurückzuschlagen, nicht? Wenn das eigene Bankwesen zum Beispiel nicht mehr funktioniert, weil die Server alle lahmgelegt sind, die Kommunikation da machen, und das geht über 3-4 Tage, dann geht die Versorgung nicht mehr, der Großhandel bricht zusammen und so weiter, und man hat wirklich ein Riesenproblem in einer so einer hochgradig vernetzten Gesellschaft, wie hier jetzt das der Fall ist. Und wenn man jetzt wüsste, das kommt aus dem und dem Land und war eine militärische Geschichte, dann würde man versuchen, sich zu Wehr zu setzen. Aber wenn es nur ein intelligenter Hacker war, der ein Botnetz mit 500.000 privaten Rechnern kommandierte, ist es dann gerechtfertigt, einen Angriff zu fahren gegen ein anderes Land. Sei es auch nur ein Gegenrechnerangriff, der dort die Wirtschaft lahmlegt. Möglicherweise könnte ja auch das Land A den Angriff so vorführen, dass es so aussieht, als ob es vom Land B käme und Land C schießt dann gegen A oder zumindest elektronisch gegen B und A sitzt lächelnd daneben und kostet die Früchte aus und so, nicht? Also sehr komplizierte Fragen, die sich da stellen, wann ein Internetangriff ein Kriegsakt ist und ob man vielleicht auch, wie bei sonstigen Kriegsakten, Begrenzungen einführen sollte für Internetangriffe. Da gibt es schon die ersten Völkerrechtler, die darüber nachdenken und sagen, also Angriffe gegen Krankenhäuser, elektronische Angriffe gegen Krankenhäuser sind auf jeden Fall illegal, genauso wie physische Angriffe gegen Krankenhäuser illegal sind. Ein Problem, was am Rande man sich dann noch mit einfängt, ist, dass zivile Systeme in aller Regel viel weniger geschützt sind gegen Eingriffe, einmal physikalisch abgeschirmt sozusagen gegen elektromagnetisches Einstrahlen, aber auch von der Software her und so weiter. Das Militär weiß von vornherein, dass natürlich seine Systeme potenzielle Angriffsziele sind und wird da erheblich höhere Barrieren aufbauen, sodass es ein gewisses Motiv gibt, wenn man dann ein Land militärisch angreifen will, vielleicht doch lieber gleich auf die Banken zu gehen und nicht auf die militärische Kommandostruktur. Und ein ganz anderes Thema, insbesondere auch was Informationstechnik angeht, was bei Forschung in den USA, das ist Technik, die sich an der Biologie heran orientiert und die sich davon inspirieren lässt, zum Beispiel biologische Sensoren, die Netzhaut im Auge oder die Cochlea im Innenohr nachzubilden, die Verarbeitung von Sinnesdaten ein bisschen so zu machen, wie man meint oder erforschen kann, wie es im Gehirn geht oder dass man Lernen aus Erfahrungen versucht, in automatische Systeme einzubauen. Ein besonderer Schwerpunkt ist das Thema Kampfsysteme, die keine Besatzung mehr an Bord haben, robotische Kampfsysteme. Da gab es 2001 schon einen ganz interessanten Beschluss des US Congress, nämlich die bewaffneten Streitkräfte sollen die Fernsteuertechnik in solche Weise entwickeln, dass im Jahr 2010 ein Drittel der Angriffsflugzeuge und im Jahr 2015 ein Drittel der Landkampffahrzeuge unbemannt sind oder ohne Besatzung fahren oder fliegen. Auf dem Land haben sie das nicht einhalten können, das werde ich gleich noch zeigen, aber im Luftbereich sind sie da auf dem, ja, also vielleicht mit Verzögerung, aber da tut sich einiges, das werde ich Ihnen noch erläutern. Es gibt dort eine intensive Forschung und Entwicklung und insbesondere hat seit 4 oder so Jahren das US-Verteidigungsministerium sich bemüht, die verschiedenen Robotikentwicklungen und unbemannte Fahrzeugentwicklungen in den drei Teilstreitkräften Heer, Marine und Luftwaffe zusammenzubringen und Doppelarbeit zu vermeiden und das alles stark zu vereinheitlichen. Also ich verweise hier auf diese beiden Fahrpläne, Roadmaps, eine von 2007 und eine von 2009, die jeweils, wenn man genau hinguckt, also auf 25 Jahre angelegt sind. Also hier sind Extrapolationen drin bis 2034, was da in dem Bereich passieren soll. Ein bisschen was werde ich gleich zeigen. Das Bild zum Beispiel aus dem Fahrplan von 2007 deutet ein bisschen an, wie für Heer, olivgrün in der Mitte, Marine, blau Wasser und hellblau Luftwaffe außenrum, für die verschiedenen Aufgaben, die, wo da überall unbemannte Fahrzeuge oder Flugzeuge eingesetzt werden sollen. Also im Grunde praktisch alles. Wir können also hier zeigen auf das Bekämpfen von improvisierten Bomben oder Minenräumen. Wir können zeigen auf das Bezeichnen eines Ziels für den Angriff. Wir können auf die Waffen, also den Waffeneinsatz zeigen, auf den Luftkrieg, auf den elektronischen Krieg oder auf den U-Boot-Krieg. Also hier ist sozusagen eine Liste aller militärischen Aufgaben der einzelnen Teilstreitkräfte drin und für fast alle Aufgaben werden unbemannte Fahrzeuge vorgesehen und je nach Intensität der Farbe gibt es die entweder schon, das sind also die voll ausgefüllten, die schwarzen, oder sie sind im Zulauf in der Beschaffung oder aber die hellgrauen, ganz hellen, das sind die, die man sich für die Zukunft vorstellt. Also das ist auch ein ganz umfassendes Programm, was dann mit dieser vernetzten Kriegführung natürlich irgendwie integriert werden soll. Ich sollte vielleicht eine Metabemerkung machen. Ich verlasse mich bei diesen ganzen Aussagen sehr stark auf die USA, weil in den USA die Offenheit weitgehend am größten ist, was militärische Dinge überhaupt angeht und insbesondere auch militärische Forschung und Entwicklung und militärische Planungen. Da sind also Sachen übers Internet zugänglich, die heute, die hier bei uns selbst Bundestagsabgeordnete nicht im Geheimschutzraum lesen dürfen. Nicht alles ist da offen, aber es ist so radikal viel offen, wie es das in keinem anderen Land mehr gibt. Das ist also der eine Grund, weshalb man als Forscher in dem Bereich auf die USA guckt. Und der zweite ist, dass die USA in vielen Bereichen einfach den Trend setzen, weil sie am meisten machen.
Diese Symbole, ja? Also oben ist ein Flugzeug, dann ein Landfahrzeug und so.
Ja, also die Farben, die großen Farben sagen, welche Teilstreitkraft. Das hellgraue ist Luft, das ist Wasser, das ist Land. Und die Symbole sind die jeweiligen Objekte. Also hier bei dem Land soll es auch ein paar Drohnen geben, ne? Ein paar von der Armee gesteuerte kleine Flugzeuge. Und welche meinen Sie jetzt noch?
Ganz oben links in diesem Einsatz.
Da, ja, okay.
Da sind Sie ja.
Ja.
Und das unterste ist das.
Gute Frage. Also U steht immer für unmanned oder wenn man das genderneutral sagen will, uninhabited. R steht für Luft, das ist Ground, Boden, das ist Underwater und das ist Surface. Also die beiden sind Marinesysteme, die entweder unter Wasser oder an der Wasseroberfläche sich bewegen sollen. Und V steht in der Regel für Vehicle und S steht für System. Das ist da nicht unbedingt immer ganz stimmig oder zu Ende durchgeführt. System, es gibt auch UAV als Abkürzung, also Uninhabited Air Vehicle. System meint dann, dass das nicht nur das Fahrzeug selbst ist, sondern dass dazu noch eine Bodenstation gehört, vielleicht ein bisschen Logistik mit Nachschub von Munitionen oder Startfahrzeuge und sowas alles. Da ist unheimlich viel passiert. Also wenn man denkt, dass die Robotik angetreten ist mit dem Versprechen, in 10 Jahren sozusagen menschenähnliche Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, sowohl kognitiv wie auch körperlich, und dann aber 60 Jahre lang das nicht erreicht wurde oder 50. Jetzt kommt es langsam in Teilbereichen, kommt es in diese Region, ja. Gut, noch ein paar Beispiele über frühere Roboter, die dann zum Teil auch so Tochterroboter freisetzen sollen. In dem Fall hat er da hier so einen kleinen Lauf, mit dem er nicht tödliche Geschosse verschießen können soll, vielleicht als Wächter im Innern eines Zaunes, aber natürlich kann man da auch ganz gut was deutlich Tödlicheres einbauen. Dies Bild zeige ich, weil das eine der wenigen Aufträge ist, wo die US-Militärforschungseinheit DARPA an ein anderes Land oder in dem Fall an Deutschland einen Auftrag gegeben hat. Da wurde also dieser Skorpion, dem realen Skorpion, etwas nachempfunden, allerdings so groß noch, und entwickelt von diesem Frank Kirchner, der damals war beim Fraunhofer-Institut Autonome Intelligente Systeme, was früher mal die GMD war, Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung bei Bonn. Der Herr Kirchner, Frank Kirchner, leitet jetzt das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen. Und an dem Skorpion wird da immer noch so ein bisschen weiterentwickelt. Ein Beispiel für ein Kleinstflugzeug, was als Prototyp geflogen ist. Man sieht eben irgendwie 15 cm Spannweite, 80 Gramm Gesamtmasse. Man sieht aber auch die Begrenzung dann. Je kleiner die Dinger werden, umso schwieriger ist es, mit ihnen zu fliegen. Der schafft also gerade eben mal 40 Kilometer pro Stunde und ist dann nach einer halben Stunde ist die Batterie auch alle. Das heißt, bei stärkerem Gegenwind kommt er nicht mehr gegen an. Das kennen wir auch von manchen Vögeln. Die bleiben dann lieber am Ast sitzen oder im Busch. Es wird an vielen anderen Sachen gearbeitet, schlängelnd für unter Wasser oder vielleicht auch auf Land. Hier eine interessante Entwicklung, die aus der Cornell-Universität in den USA. Da werden die Raupen von Motten implantiert, während sie noch eben Raupen sind und dann verpuppen sie sich und dann kommt da eben diese Motte raus und dann haben sich durch das Zusammenwachsen von Steuern der Elektronik in diesem kleinen Chip dort und den Muskeln haben sich eben Verbindungen ergeben, sodass man dann schließlich per Funk das Flugverhalten dieser Motte dort steuern kann. Noch Forschung wird auch publiziert. Bitte? Ja. Ja, also zumindest kann man der sagen, hör auf zu fliegen oder flieg wieder weiter. Und perspektivisch will man natürlich, das ist jetzt so eine Riesenmotte, die man eben deshalb genommen hat, weil es da am einfachsten erstmal auszuprobieren ist. Und perspektivisch möchte man natürlich in Richtung Wespe, vielleicht auch Mücke oder Gnitz oder so gehen. Dann wäre eben ein militärisches System überhaupt nicht mehr zu erkennen als solches, wenn man nicht Spezialgeräte benutzt. Und wenn man dann an so kleine Dinger denkt, die entweder ganz künstlich oder so hybrid halb künstlich sind. Dann stellt sich auch gleich die Frage, kriegt man das hin, wie bei zum Beispiel Ameisen, Intelligenz in ein Schwarmverhalten einzubauen, wo die Einzelnen wirklich nur ganz simple Algorithmen zum Verhalten steuern haben, aber in der Summe sich ein gezieltes, wohldurchdachtes Verhalten ergibt. Riesenforschungsgebiet, können sich ganz viele Informatikerinnen und Informatiker über Jahre dran festhalten oder Jahrzehnte. Ist natürlich auch zivil vielleicht ganz interessant, wenn man mal an das Auffinden von Schadstoffwolken in der Atmosphäre oder so denkt. Aber jedenfalls hier auch ein starkes militärisches Interesse. Und bisher haben viele der robotischen oder ferngesteuert fliegenden pilotenlosen Flugzeuge Aufklärungsaufgaben gehabt. Die haben also vorne zum Beispiel hier so einen kleinen beweglichen Kopf mit einem Fenster und dann können die gucken und Kamerabilder aufnehmen, vielleicht auch Infrarot oder Radar. Dann gab es aber in den USA die Überlegung, insbesondere in dem sogenannten Krieg gegen den Terror, dass es doch dann vielleicht einfacher wäre, wenn man dann schon eine Gruppe von möglichen Al-Qaida-Kämpfern im Blick hat, dann nicht erst wieder irgendwo anzurufen und zu sagen, schickt mal ein Kampfflugzeug vorbei und bombardiert die oder beschießt die mit dem Flugkörper, sondern dass man den Flugkörper gleich unter diese Aufklärungsdrohne schnallt. Und das ist dann da also 2001 erstmalig passiert. Hier hängen also zwei so Hellfire-Flugkörper auf der anderen Seite auch nochmal darunter. Und die wurden ab 2002 dann benutzt, um gezielt bestimmte Leute, von denen sie Geheimdienstinformationen hatten oder aber auch über Tage beobachtet, die abzuschießen. Und das erste Mal also 2002 gegen ein Auto im Jemen, wo 6 Leute drin saßen, die waren dann tot. Das waren wahrscheinlich Al-Qaida-Kämpfer. Es wurde aber auch mal eine Gruppe von 3 Bauern in Afghanistan abgeschossen, weil die Information hatten, in der Gegend ist Osama bin Laden und der ist relativ großwüchsig. Und dann haben sie also einen Afghanen haben sie 3 gesehen, von denen einer besonders lang war und dann haben sie die abgeschossen. Und dann hat sich rausgestellt, es waren arme Bauern, die haben einfach Schrott gesucht, nicht da auf dem Hügel, wo sie waren. Also solche Sachen passieren da relativ häufig. Die US-Erfahrungen damit sind jedenfalls militärisch gesehen so positiv gewesen, dass sie dann ein Nachfolgeflugzeug entwickelt haben, was etwas mehr Spannweite, größere Länge hat und insbesondere viel mehr Tragkraft und also statt 200 Kilo sowas wie 1700 Kilo Waffenlast tragen kann. Und die beiden Typen werden jetzt routinemäßig in Afghanistan und neuerdings auch in Pakistan eingesetzt. Das Interessante hier ist, dass die Fernsteuerung aus den USA erfolgt, nicht? Über Satellitenkommunikation, transatlantisch über Glasfaser, weil das schnell geht, und dann über einen niedrigen Satelliten, soweit ich weiß, von diesem Iridium-Netzwerk. Und da sitzen also dann Leute in Nevada in so einem Bunker an so einem Steuerpult, haben 3, 4 so große Bildschirme vor sich und über sich und steuern also dann die letzte Phase des Flugzeugs, gucken sich das an und entscheiden dann, ob das ein militärisches Ziel sein soll, holen sich die Freigabe dafür und schießen das dann ab aus 7000 oder so Kilometer Entfernung.